Rainer, lies mal vor.
14. Kapitel, Teil 2. Brief. Frau Harker an Van Helsing. 25. September, 6.30 Uhr abends.
Verehrter Herr Professor, vielen Dank für Ihren gütigen Brief, der mir eine Zentnerlast von der Seele genommen hat. Was gibt es, wenn die Aufzeichnungen der Wahrheit entsprechen, für entsetzliche Dinge auf der Welt? Und was das Entsetzlichste ist, dieser Mann, dieses Scheusal, soll leibhaftig in London weilen. Ich fürchte mich daran zu denken. Soeben erhielt ich von Jonathan ein Telegramm, dass er mit dem Zug um 6.25 Uhr abends von Launceston abfährt und 10.18 Uhr hier sein wird, sodass ich für die Nacht keine Angst zu haben brauche. Wollen Sie deshalb, anstatt mit uns den Lunch einzunehmen, schon zum ersten Frühstück um 8 Uhr kommen, wenn es Ihnen nicht allzu früh ist? Sie können, wenn Sie Eile haben, mit dem Zug um 10.30 Uhr abfahren, mit dem Sie dann um 2.35 Uhr in Paddington ankommen werden. Eine Antwort auf diesen Brief ist nicht nötig. Wenn ich nichts weiter von Ihnen höre, nehme ich an, dass Sie zum Frühstück eintreffen. Ich verbleibe Ihre ergebene und dankbare Freundin, Mina Harker.
Jonathan Harkers Tagebuch. 26. September. Ich hätte nie gedacht, dass ich wieder in dieses Tagebuch schreiben würde, aber die Zeit ist gekommen. Als ich gestern Nacht heimkam, hatte Mina das Essen fertig und als wir gespeist hatten, erzählte sie mir von Van Helsings bevorstehendem Besuch, dass sie ihm die zwei umgeschriebenen Tagebücher gegeben hätte und welche Angst sie um mich ausgestanden habe. Sie zeigte mir aus des Professors Brief, dass alles, was ich niedergeschrieben, auf Wahrheit beruht. Es hat scheinbar einen neuen Menschen aus mir gemacht.
Es war der Zweifel an der Möglichkeit des Erlebten, was mich so niederdrückte. Ich fühlte mich vollkommen machtlos, tappte im Dunkeln und hatte jedes Selbstvertrauen verloren. Nun aber, da ich alles weiß, fürchte ich nichts mehr, nicht einmal den Grafen. Es ist ihm also allem Anschein nach gelungen, seiner Absicht nach London zu kommen, und er war es, den ich sah. Er ist jünger geworden, aber auf welche Weise?
Van Helsing ist der Mann dazu, ihn zu entlarven und zu vertreiben, wenn er einigermaßen der Beschreibung entspricht, die Mina mir von ihm gegeben hat. Wir blieben lange zusammensitzen und besprachen alles. Mina kleidet sich jetzt an, und ich werde in wenigen Minuten in seinem Hotel vorsprechen und ihn herüberholen. Er war scheinbar überrascht, mich zu sehen. Als ich in das Zimmer trat, das er bewohnte, und mich ihm vorstellte, nahm er mich bei der Schulter, drehte mich mit dem Gesicht gegen das Fenster und sagte, nachdem er mich scharf prüfend angesehen,
»Frau Mina hat mir doch erzählt, dass Sie krank seien, dass Sie einen Nervenschock erlitten hätten.«
Es war so drollig, meine Frau von diesem gütig, aber energisch aussehenden alten Herrn Frau Mina nennen zu hören. Ich lächelte und sagte, »Ich war krank. Ich hatte einen Nervenschock, aber Sie haben mich bereits geheilt.«
»Wieso?«
Durch Ihren gestern Abend an meine Frau geschriebenen Brief. Ich war voller Zweifel, alles hatte damals den Schein der Unwirklichkeit. Ich wagte nicht, mich auf irgendetwas, selbst nicht auf meine eigenen Sinne zu verlassen. Und da ich nicht wusste, worauf mich verlassen, wusste ich auch nicht, was ich tun sollte. So lebte ich denn arbeitend mein Leben in gewohnter Weise dahin. Mit diesem Dahindämmern aber kam es, dass alle Erfolge ausblieben, und so verlor ich schließlich das Vertrauen zu mir selbst.
Herr Professor, Sie ahnen ja nicht, was es heißt, an allem, sogar an der eigenen Kraft zu zweifeln.
Nein, das kennen Sie nicht.
Sie, ein Mann mit solchen energischen Augenbrauen.
Dies schien ihm zu gefallen, und er sagte lachend,
»So, Sie sind also Physiognomiker. Mit jeder Stunde erfahre ich hier Neues. Es wird mir eine große Freude bereiten, das Frühstück mit Ihnen einzunehmen. Und dann, mein Herr, nehmen Sie einem alten Mann das Lob nicht übel. Aber Ihre Frau ist wirklich ein Engel.«
Ich hätte ihm den ganzen Tag lang zuhören können, wie er meine Mina lobte. Ich nickte nur mit dem Kopf und stand schweigend da.
»Sie ist eine der von Gott gesandten, aus seiner eigenen Hand hervorgegangenen Frauen, die uns Männern und anderen Frauen zeigen sollen, dass es ein Himmelreich gibt. in das wir schon hienieden auf Erden gelangen können. Sie ist so treu, zärtlich und edel und so selbstlos. Das will viel bedeuten in unseren skeptischen, egoistischen Zeiten. Und Sie, mein Herr, ich habe all Ihre Briefe an Fräulein Lucy gelesen. Einige davon handeln auch von Ihnen. Ich kenne Sie also schon mehrere Tage aus den Beschreibungen, die andere von Ihnen gaben. Ihre wahre Persönlichkeit kenne ich aber erst seit heute Nacht. Geben Sie mir Ihre Hand, wollen Sie? Wir wollen Freunde sein unser Leben lang.
Wir drückten uns die Hände. Van Helsing war so ernst und gütig, dass mir ganz warm ums Herz wurde.
»Und nun«,
sagte er,
»darf ich Sie bitten, mir zu helfen? Ich habe eine große Aufgabe vor mir und möchte gleich zu Beginn wissen, ob ich auf Sie rechnen darf. Sie können mir viel helfen. Können Sie mir sagen, was Ihrer Reise nach Transsilvanien vorausging? Späterhin werde ich größere und anders geartete Hilfe von Ihnen erbitten. Für jetzt mag das genügen.«
»Verzeihen Sie, Herr Professor«, erwiderte ich. »Betrifft das, was Sie vorhaben, den Grafen?«
»Es betrifft ihn«,
antwortete er feierlich. »Dann gehöre ich Ihnen mit Leib und Seele. Da Sie mit dem Zug um 10.30 Uhr fahren, werden Sie keine Zeit mehr haben, das Bündel Papiere zu lesen, das ich Ihnen übergebe. Sie können das aber mitnehmen und auf der Reise lesen.« Nach dem Frühstück begleitete ich ihn zum Bahnhof. Als wir uns verabschiedeten, sagte er noch,
»Vielleicht kommen Sie zu mir in die Stadt, wenn ich Sie darum bitten werde, und bringen auch Ihre Gattin mit.«
»Wir werden kommen, wann Sie es wünschen.« Ich übergab ihm die Morgenzeitung sowie die Londoner Blätter vom Abend vorher, und während wir am Coupé-Fenster plaudernd auf die Abfahrt des Zuges warteten, überflog er sie rasch. Plötzlich schien sein Auge wie erstarrt auf etwas festzuhaften. Es war die Westminster Gazette. Ich kannte sie an der Farbe. Und sein Gesicht wurde aschfahl. Er las aufmerksam weiter, indem er vor sich hin murmelte.
Mein Gott, so früh, so früh!«
Ich glaube, er hatte mich in diesem Augenblick völlig vergessen. Da ertönte die Dampfpfeife und der Zug setzte sich langsam in Bewegung. Das brachte ihn zum Bewusstsein, wo er sich befand. Er lehnte sich aus dem Fenster, winkte mir noch mit der Hand zu und rief,
»Grüßen Sie, Frau Mina! Ich werde schreiben, sobald ich irgend kann.«
Dr. Sewards Tagebuch. 26. September. Nicht einmal das Ende ist sicher. Noch keine Woche ist es her, dass ich Fini sagte, und heute schon beginne ich von Neuem. Oder vielmehr, ich fahre in meiner Chronik fort. Bis heute Nachmittag hatte ich keine Gelegenheit, über das nachzudenken, was geschehen ist. Renfield war in jeder Hinsicht vernünftiger geworden als je. Er war so mit seinem Fliegenfang schon ziemlich fortgeschritten und ging nun zum Spinnenfang über. So hatte er mir kein Kopfzerbrechen verursacht. Von Arthur hatte ich einen Brief erhalten, von Sonntag datiert, und entnehme ihm, dass sein Befinden sich bedeutend bessert. Quincy Morris ist bei ihm. Das ist viel wert, denn er ist wie ein ewig sprudelnder Quell guten Humors. Quincy hatte einige Zeilen beigefügt, in denen er mir mitteilt, dass Arthur schon wieder einen Gutteil seiner alten Spannkraft zurückgewonnen habe. Was also diese beiden betrifft, bin ich außer Sorge. Und ich selbst? Ich ging doch ans Werk mit dem Enthusiasmus, den ich ja immer dafür zu haben pflegte. So konnte ich ehrlich behaupten, dass die Wunde, welche mir das Schicksal der armen Lucy geschlagen hatte, zu vernarben beginnt. Nun sind die Wunden wieder aufgerissen, und wie das noch enden soll, weiß Gott allein. Ich vermute, dass Van Helsing meint, es auch zu wissen. Er sagt aber immer nur so viel davon, als genügt, um die Neugier zu reizen. Gestern fuhr er nach Exeter und blieb dort die ganze Nacht. Heute kam er zurück und begab sich sofort, etwa um 5:30 Uhr, in das Zimmer und schob mir die gestrige Abendausgabe der Westminster Gazette in die Hand.
»Was halten Sie von dem da?«
fragte er, indem er zurücktrat und die Arme kreuzte. Ich ließ die Blicke über das Papier schweifen, denn ich begriff wirklich nicht, was seine Worte bedeuten sollten. Er griff nach dem Blatt und deutete mit dem Finger auf einen Artikel, der die Entführung mehrerer Kinder aus Hampstead behandelte. Es ließ mich sehr kalt, bis ich an die Stelle kam,
wo kleine, punktförmige Wunden an den Kehlen der Kinder Erwähnung fanden. Eine Idee schoss mir durch den Kopf und ich blickte auf.
»Nun«, fragte er, »es ist ähnlich wie bei Lucy. Und was halten Sie davon?«
»Einfach, dass alle diese Fälle auf die gleiche Ursache zurückzuführen sind. Dasselbe, was Lucy verletzt hat, hat auch die Kleinen verletzt.« Ich verstand nicht ganz den Sinn seiner Antwort.
»Das trifft indirekt, aber nicht direkt zu.«
»Wie meinen Sie das, Professor?« fragte ich. Ich war etwas geneigt, seinen Ernst leicht zu nehmen, denn nach all dem Ausgestandenen waren 4 Tage der Ruhe und Freiheit von der brennenden und herzzerreißenden Angst wohl imstande, wieder etwas froheren Mut aufkommen zu lassen. Aber als ich sein Gesicht sah, wurde ich nachdenklich. Nie, nicht einmal in der tiefsten Verzweiflung um Lucy, hatte er ernster ausgesehen. »Sprechen Sie doch«, bat ich. »Ich kann mir keine Meinung von dieser Sache bilden. Ich weiß nicht, was ich denken soll, und ich habe auch keine Anhaltspunkte, auf denen ich eine Vermutung aufbauen könnte.«
»Wollen Sie damit sagen, Freund John, dass Sie keine Ahnung haben, woran Lucy gestorben ist? Nach all den Andeutungen, die ich und auch die Ereignisse Ihnen gegeben haben?«
»An nervöser Erschöpfung infolge großen Blutverlustes oder Blutzersetzung.«
»Und was ist an der Blutzersetzung oder an dem großen Blutverlust schuld gewesen?«
Ich schüttelte den Kopf. Er kam zu mir heran, setzte sich neben mich und fuhr fort.
»Sie sind ein heller Kopf. Sie denken richtig und Ihr Verstand ist scharf. Aber Sie stecken zu tief in Vorurteilen. Sie lassen Ihre Augen nicht sehen und Ihre Ohren nicht hören, und was außerhalb Ihres täglichen Lebens liegt, ist für Sie nicht von Bedeutung. Sind Sie denn nicht der Ansicht, dass es Dinge gibt, die Sie nicht begreifen?
Und was für Dinge?
Dass viele Leute Dinge sehen, die anderen verborgen bleiben. Na, es ist der Fehler unserer Wissenschaft, dass sie alles zu erklären wünscht. Und wenn es ihr nicht gelingt, dann sagt sie, es sei daran, nichts zu erklären.
So sehen wir jeden Tag neue Richtungen um uns entstehen, die sich selbst für neu halten. Sie sind aber alt und geben nur vor, jung zu sein, wie die schönen Frauen auf der Bühne. Ich vermute, sie glauben nicht an Doppelgängerei, oder? Oder an Materialisation? Nein?
Oder an Astralkörper? Oder an Gedankenlesen? Auch nicht.
Oder an Hypnotismus? Ja, sagte ich. Charcot hat ihn zu Genüge bewiesen.
Sie sind also fest davon überzeugt?
Fuhr er lächelnd fort.
Ja, dann wissen Sie auch ohne Zweifel, was er zu leisten vermag, und sind imstande, den Gedanken des großen Charcot zu folgen. Schade, dass er nicht mehr lebt, um in der tiefsten Seele derer zu lesen, die seinem Einfluss unterworfen sind.
Nein? Dann, lieber Freund, muss ich annehmen, dass Sie ihn einfach als Tatsache hingenommen und sich damit zufrieden gegeben haben, obgleich zwischen der Prämisse und der Schlussfolgerung eine ungeheure Lücke klafft, nicht?
Dann sagen Sie mir, ich beschäftige mich doch mit der Wissenschaft vom Gehirn, wie Sie den Hypnotismus anerkennen und die Gedankenübertragung ableugnen können. Lassen Sie sich sagen, die Elektrowissenschaft vollbringt heute Dinge, die von den Erfindern der Elektrizität selbst als Gotteslästerung verdammt worden wären, um deretwillen man vor nicht allzu langer Zeit als Hexenmeister den Scheiterhaufen hätte besteigen müssen. Geheimnisse gibt es immer im Leben. Methusalem lebte 900 Jahre und Old Parr 196 Jahre. Warum konnte die liebe Lucy mit dem Blut von 4 starken Männern in den Adern nicht noch einen Tag länger leben? Weil wir sie hätten retten können, wenn sie einen Tag länger gelebt hätte. Kennen Sie den Zusammenhang der vergleichenden Anatomie und können Sie mir sagen, warum in einem Menschen tierische Eigenschaften ruhen und im anderen nicht? Können Sie mir erklären, warum, während einzelne Spinnen frühzeitig und klein sterben müssen, Ihnen eine große Spinne im Turm einer alten spanischen Kirche jahrhundertelang lebte, wuchs und wuchs, bis sie, an ihrem Faden sich herunterlassend, das Öl der ewigen Lichter austrinken konnte? Können Sie mir sagen, warum es in den Pampas und anderswo Fledermäuse gibt, die zur Nachtzeit über Rinder und Pferde herfallen und ihnen das Blut bis auf den letzten Tropfen aus den Adern saugen? Warum es auf einigen Inseln des stillen Ozeans Fledermäuse gibt, die den ganzen Tag über, nach Beobachtungen von Reisenden, wie ungeheure Nüsse oder Früchte an den Bäumen hängen, und zur Nachtzeit, wenn die Matrosen wegen der Hitze auf Deck schlafen, über diese herniederflattern, die man dann am anderen Morgen als Leichen vorfindet, weiß und blutleer wie vor der Lucy.
»Großer Gott, Herr Professor«, sagte ich erschreckt auffahrend,
»wollen Sie damit sagen, dass Lucy das Opfer einer solchen Fledermaus wurde und dass ein solches Wesen im 19. Jahrhundert hier in London vorkommen kann?« Er gebot mir durch einen Wink mit der Hand Stillschweigen und fuhr fort.
»Können Sie mir sagen, warum die Schildkröte Generationen von Menschen überlebt, warum der Elefant ganze Dynastien in das Grab steigen sieht und warum der Papagei nie anders stirbt als durch den Biss eines Hundes oder einer Katze oder einen ähnlichen Zufälligkeiten? Können Sie mir sagen, warum zu allen Zeiten und in allen Erdteilen die Menschen glaubten, dass es Einzelne gibt, die immer weiterleben, wenn man es ihnen nicht unmöglich macht? Dass Männer und Frauen existieren, die nicht sterben können? Wir alle wissen, denn die Wissenschaft verbirgt sich für diese Tatsache, dass Kröten tausende von Jahren eingeschlossen in Höhlungen, die gerade groß genug für sie waren, seit der Jugendzeit der Erde gelebt haben. Können Sie mir sagen, wie es die indischen Fakire machen, dass sie sterben und begraben werden, dass man dann ihr Grab versiegelt und Getreide darauf sät, das reift und geschnitten wird und wieder Neues sät und wenn reif geschnitten wird, und wenn dann Leute kommen und das unverletzte Siegel abnehmen, der indische Fakir da liegt, keineswegs tot, sondern aufsteht und wieder unter ihnen wandelt wie zuvor?
Hier unterbrach ich ihn. Ich war ganz verwirrt. Er überhäufte meinen Verstand dermaßen mit Naturexzentrizitäten und möglichen Unmöglichkeiten, dass meine Fantasie Feuer zu fangen begann. Ich hatte das unbestimmte Gefühl, dass er mir da eben eine Lektion erteilte wie vor Zeiten in seinem Hörsaal. Jedoch damals pflegte er die Dinge so zu erklären, dass man das Objekt immer im Gedächtnis hatte. Aber heute war ich ohne dieses Hilfsmittel. Da ich jedoch seinen Ausführungen zu folgen wünschte, sagte ich, »Herr Professor, lassen Sie mich wieder Ihren Lieblingsstudenten sein. Sagen Sie mir die These, damit ich Ihre fortschreitenden Folgerungen verstehe. Gegenwärtig gehe ich in meinem Verstand im Zickzack, so wie ein Narr, aber nicht ein Vernünftiger, der eine Idee verfolgt. Ich fühle mich wie einer, der sich zum ersten Mal im Nebel in einen Sumpf verlaufen hat, und springe von einem Binsenbüschel zum anderen, lediglich in dem blinden Bestreben vorwärts zu kommen, ohne aber zu wissen, wohin.
»Es ist ein guter Vergleich«, sagte er. »Nun gut, ich will es Ihnen sagen. Meine These ist, Sie sollen glauben.«
»Woran glauben?«
»An Dinge, die Sie nicht glauben können. Lassen Sie mich die Sache illustrieren. Ich hörte einmal einen Amerikaner den Glauben folgendermaßen definieren. Glaube ist das, was uns befähigt, Dinge für wahr zu halten, von denen wir wissen, dass sie unwahr sind. Ich meinerseits gebe dem Mann recht. Er will sagen, dass wir unseren Verstand offen halten und nicht ein kleines Stückchen Wahrheit den Ansturm einer großen Wahrheit aufhalten lassen sollen, wie ein kleiner Stein einen Eisenbahnzug zum Entgleisen bringen kann. Wir nehmen eine kleine Wahrheit zuerst hin. Wir halten sie fest und schätzen sie. Aber trotzdem dürfen wir nicht glauben, dass wir damit alle Weisheit der Welt besäßen.
Dann wünschen Sie also, dass nicht ein vorgefasstes Urteil die Aufnahmefähigkeit meines Verstandes in Bezug auf einige sonderbare Erscheinungen beschränke. Habe ich Ihre Lektion richtig aufgefasst?
Sie sind doch immer mein begabtester Schüler. Sie sind es wirklich wert, dass man Sie unterrichtet. Nicht nur, dass Sie den guten Willen haben zu verstehen, Sie haben auch schon den ersten Schritt zum Verständnis getan. Sie sind also der Ansicht, dass die winzigen Wunden an den Kehlen der Kinder von demselben Wesen herrühren wie die an Lucys Kehle.
»Ich denke«, er stand auf und sagte in feierlichem Ton,
»fehlgeschossen. Ich wollte, es wäre so, aber nein, leider ist das nicht der Fall. Es ist schlimmer. Viel, viel schlimmer.«
»Um Gottes Willen, Herr Professor, was soll das heißen?«
rief ich.
Er warf sich mit einer verzweifelten Miene in einen Stuhl und sagte,
indem er seine Ellenbogen auf den Tisch stützte und das Gesicht in den Händen verbarg.
Lucy war es, die sie hervorbrachte,